Es ist Ende November 2023 und wir sagen herzlich willkommen zu Episode 44 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Zu Gast heute ist Jamal Mukhabari, Gründer von Bonify und MyWage, und mit ihm werden wir heute über die Besonderheiten von Fintech-Startups, ein bisschen über künstliche Intelligenz und über das Phänomen von No-Code-Development und den Auswirkungen sprechen. Ja, meine Co-Host ist heute eine Debütantin, was diesen Podcast betrifft. Mir gegenüber sitzt Dorothea Wenz aus unserem Corporate Tech Team. Schön, Dorothea, dass du da bist, und vielleicht stellst du dich den Zuhörenden mal kurz vor.
Hi Martin, ja danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin schon einige Jahre bei Herting, ich habe hier als Studentin angefangen und eigentlich bin ich auch schon genauso lang im Corporate Team. Also mache im Prinzip alles rund um Unternehmens- und Wirtschaftsrecht. Dabei habe ich vor allem mit wirtschaftlichen, finanziellen Themen zu tun, zum Beispiel der Gründung von Startups, Finanzierung von Gesellschaften, Finanzierungsrunden, auch M&A, also Unternehmenstransfusion oder auch Ausgliederung und Verkauf. Andererseits aber auch mit Streitigkeiten unter Gesellschaftern. Dabei kommt es dann eher auf Taktik, Strategie und Fingerspitzengefühl an. Also ist von allem ein bisschen was dabei.
Ja, also das vielleicht mal kurz erwähnt. Dorothea, wie ich übrigens, hier als Studentin angefangen und dann so alle Stagen durchlaufen, und sagt ja zu Recht, sie sei von Anfang an im Corporate Team bei Stefan Kaske gewesen. Ja, wer immer denkt, Herting macht nur IT, IP, das stimmt nicht. Ja, wir machen auch Corporate M&A, wir machen auch Arbeitsrecht. Irgendwann müssen wir mal eine Arbeitsrechtlerin herholen und über ein arbeitsrechtliches Thema sprechen. Genau, mein Name ist Martin Schönbacher, ich mache hier Podcasts und Data, das dürften die allermeisten schon mitbekommen haben, auch noch IT-Recht. Genau, dann vielleicht ein Hinweis, weil ich die Vermutung habe, dass doch nicht alle von euch bis zum Schluss bei der Stange bleiben können. Ausnahmsweise mal am Anfang der Folge der Hinweis auf die Möglichkeit, den Podcast im Podcast-Player eurer Wahl zu abonnieren. Dann werdet ihr in geeigneter Weise informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und ja, in diesem Jahr, wenn alles klappt, werden wir noch die eine oder andere Folge außer der Reihe aufnehmen, sodass ihr vielleicht nicht bis Weihnachten warten müsst, bis die nächste Folge kommt. So, jetzt die geübten Zuhörenden sind sicher schon gespannt, was bei Dorothea so auf dem Schreibtisch liegt. Endlich mal weder Datenschutz noch KI, sondern?
Ja, Datenschutz findest du bei mir tatsächlich nicht. Bei mir liegt gerade eine größere...
Rotes Tuch.
Ja, wirklich. Sag ich immer nein, lieber zu Martin gehen. bei mir liegt gerade tatsächlich eine größere Finanzierungsrunde oder auch, wie man im Startup-Sprech sagt, eine Seed-Round. Das Startup wurde dieses Jahr erst gegründet und auch nur von zwei Gründern, die eben eine Idee hatten und die jetzt an den Markt bringen wollen und dafür eben mehr Geld brauchen. Das Unternehmen hat jetzt knapp 10 Investoren für einen 7-stelligen Betrag gefunden, also die Investitionsrunde wird relativ hoch. Und wir übernehmen die rechtliche Koordination des Ganzen. Also dafür machen wir vor allem den Beteiligungsvertrag, also die Vereinbarung zwischen den nach Durchführung der Finanzierungsrunde neuen Gesellschaftern und den Gründern. Dabei kommt es vor allem auf die Balance zwischen den finanziellen Interessen der Investoren und aber auch dem ideellen Wert des Unternehmens für die Gründer an. Die Gründer hatten ja eben eine gute Idee, die sie an den Mann bringen wollen oder an die Frau. Und ja, die wollen sie auch nach ihren Vorstellungen umsetzen. Die haben einen Businessplan gemacht und dabei sind aber die meisten Gründer wirklich auch wie Künstler im Prinzip auf Fremdkapital angewiesen. Hier kommt es oft zu Spannungen, die man schon im Vorfeld erkennen und auslosen sollte. Ja, ein bisschen rechnen ist natürlich auch immer dabei. Also
die Nachkommastelle bei den Beteiligungen?
Ja, die Nachkommastelle bei der Beteiligung, das Agio, das Auseinanderdividieren, natürlich auch die Anteile im Bezug auf Mehrheiten, also wie sollen die Machtverhältnisse in einer Gesellschaft aussehen, nachdem neue Gründer drin sind. Und ja, im Prinzip suchen wir nach Lösungen für Probleme, die noch gar nicht da sind. Das ist so ein bisschen wie Hellsehen. Und Nebenschauplatz des Ganzen sind dann organisatorische Dinge, Notartermine, Organisation, rechtlich notwendige Formalitäten, Erklärungen, die abgegeben werden müssen im Vorfeld und natürlich auch GWG und KYC.
So, bevor du noch mehr Zeug um dich wirst, was vielleicht nicht allen was sagt, vielleicht nochmal kurz ausgeholt, wie läuft so eine klassische Finanzierungsrunde ab. Jetzt hast du ja hier gesagt, ist sozusagen fast der Erstling und da ist ein siebenstelliger Betrag dann vielleicht schon hoch. Bei in der zweiten, dritten, vierten Runde gehen die Beträge natürlich hoch. Aber wie läuft so eine Finanzierungsrunde ab? Was kann man da vielleicht verallgemeinern, abgesehen davon, dass du jetzt gleich sagen wirst, jede ist anders. was kann man da vielleicht sagen?
Natürlich kommt es immer auf die jeweilige Finanzierungsrunde drauf an, natürlich. Den Satz lernt man ja schon im ersten Semester. Vorbereitung ist natürlich das A und O. Also den Anfang einer jeden Finanzierungsrunde machen die Gründer, die gründen das Unternehmen. Da sind wir manchmal schon involviert, manchmal auch nicht. Und dann gehen die auf Geldsuche. Also sprechen Familie, Freunde an, gehen auf Netzwerkveranstaltungen, suchen Investoren, suchen Leute, die Geld in ihre Idee investieren wollen. In dem Stadium der Investorensuche sind wir, wenn wir beteiligt sind, meistens im Rahmen von LOIs beteiligt. Das sind Letter of Intent, also zu Deutsch Absichtserklärungen.
Termsheet wird es auch manchmal
Termsheet,
heißen.
Termsheet, genau, ja, so Termsheet gibt es auch. Sehr gut.
Ja, ich sitze öfter mal neben euch.
Funktioniert gut hier mit Office und so.
Genau.
Genau, da sind wir im Verhandlungsstadium manchmal beteiligt, also verhandeln für Mandanten oder setzen eben diese Verträge auf, wie sich die Investoren und die Gründer das vorstellen. Und diese Absichtserklärungen sichern im Prinzip die Zusage von Investoren, weil ja manchmal zwischen Finden des ersten Investoren bis zur Durchführung einer Finanzierungsrunde eine Menge Zeit vergeht. Da sichern sich beide Seiten natürlich ab. Außerdem geht es dann auch um Erwartungsmanagement, also wer erwartet was von wem. Wenn das notwendige Kapital dann da ist, geht's in die Vertragsgestaltung, also die Beteiligungsvereinbarungen werden aufgesetzt. Dabei liegt das Augenmerk eigentlich auf der Berechnung der Anteile am Unternehmen im Verhältnis zum Wert, also der sogenannten Pre-Money-Bewertung, der Bewertung des Unternehmens vor Investition. Und aber auch eben, wie ich eben schon gesagt habe, um die Machtverhältnisse in der Gesellschaft, also wer kann was entscheiden? Wo gibt es Mehrheitsentscheidungen? Wo ist Einstimmigkeit sinnvoll? Wer hat Vetorechte? Gibt es überhaupt Vetorechte? Was für Garantien werden vereinbart? Und wer haftet am Ende für was? Da geht es natürlich um Details. Also diese Verträge sind sehr umfangreich und da brauchen wir auch viele, viele Abstimmungsrunden. Deshalb kommt es auch oft kurz vorm Notartermin, der das Ganze dann wortwörtlich besiegelt zu Änderungen, Investoren springen ab. Andere kommen dazu und Investitionssummen verändern sich. Da muss man flexibel sein und das Vertragswert auch kennen, was man vorher ausgesetzt hat.
Kurz vor Notartermin, sagst du, gibt es da noch Änderungen? Wie geht man denn damit um?
Hatte ich tatsächlich schon öfter. Das ist dann immer ein wilder Ritt. Man muss natürlich gut vorbereitet sein und auch flexibel. Gerade schon bei kleinen Anpassungen und Veränderungen, wenn sich die Investitionssumme zum Beispiel um meinetwegen auch nur 1.000 Euro verringert, muss eine Menge angepasst werden. Das ganze Vertragswerk, die Übernahmeerklärungen und Co. muss alles geändert und umgerechnet werden. Also vor allem auch die Mathematik hinter so einer Finanzierungsrunde.
Das macht alles Excel.
Das macht Excel, aber es ist trotzdem umfangreich, vor allem weil jeder dann nochmal die Zahlen erklärt haben möchte, die man dann ausgerechnet hat. Und manchmal muss man dann auch nochmal überlegen, wie man das eigentlich gemacht hat.
Wie kam ich darauf?
Genau.
Gestern Abend um 11.
Ja, wirklich. Und je nachdem, an welcher Stellschraube dann gedreht wird, wirkt es sich auf die Vereinbarungen auf oder auf die späteren Verhältnisse in der Gesellschaft. Anteilsmärkte können sich verschieben und wenn man da nicht aufpasst, kann es natürlich später zu Problemen kommen. Deswegen ist es wichtig, so die Painpoints zu kennen. Also worum geht es den Gründern, was ist den Investoren wichtig und das eben dann auszubalancieren. Und
Bisschen Erfahrung hilft wahrscheinlich schon, ne?
Ja,
jeder
auf jeden Fall.
Jeder Fall ist anders, aber es gibt natürlich schon Templates, auf die man erstmal zurückgreift, die man erstmal hernimmt. Und bei manchen mag es dann auch damit sein Bewenden haben. Wenn man so einen einfachen Investor hat, wie den Jamal, mit dem wir gleich sprechen, dann mag es anders sein als bei anderen, die da komplexer sind. Oder vielleicht gibt es auch bei der Erfahrung der Investoren Unterschiede.
Ja, da gibt es große Unterschiede. Also manchmal reicht es auch, nochmal kurz alles zu erklären und dann ein bisschen zu vermitteln. Manchmal muss man wirklich auch nochmal rechtlich aufklären. Da kommt es auch darauf an, ob man einen ganz unerfahrenen Investor vor sich hat oder jemanden, der das eben schon
benutzt. Der Papa vom Gründer versus dem großen VC.
Genau, zum hundertsten Mal macht. Also deswegen gehe ich auch ab und zu mal mit zu den Notarterminen, gerade weil wir viele Investoren haben, die unterschiedliche Hintergründe haben, eben um das auszugleichen, eben auch diese Machtgefälle, die dort am Tisch sitzen. Ja, wie sieht's denn bei dir aus? Bei dir doch Datenschutz oder auch gesellschaftsrecht?
Ich schwall dich jetzt mit einer halben Stunde Datenschutz zu, damit du auch deine Freude hast hier heute. Naja, also Datenschutz, so ein bisschen haben ja die Vielhörenden schon so ein bisschen so ein Shift mitbekommen, auch weil wir öfter schon erzählt haben, dass wir gar nicht mehr, wenn wir sagen, wir machen Datenschutz von der DSGVO reden, sondern ja, die Beratung im Data-Team wandelt sich immer mehr weg vom Datenschutzrecht hin zum Datenrecht. Ja, immer mehr Geschäftsmodelle beruhen inzwischen auf dem Prinzip Daten gegen Geld. Nicht zuletzt deshalb haben wir ein gemeinsames Digital and Data Team, wo eben genau diese Schnittstelle bearbeitet wird. Und Thema dieses Teams ist eben zunehmend die Beratung zu den neuen datenrechtlichen Themen, die jetzt in großer Frequenz aus Brüssel zu uns schwappen. Letztes Mal haben wir über den Data Act gesprochen. Ja, und unser aktueller Fall, der auch aus dem Data Digital Team kommt, ja, für eine Mandantin, die im weiteren Sinne öffentliche Hand ist, haben wir jetzt geprüft, ob der Data Governance Act auf deren Tätigkeit Anwendung findet und was daraus konkret folgt.
Davon habe ich schon mal was gehört. Also AI Act und Data Act sagt mir was, aber was genau ist der Data Governance Act?
Also der DGA, wie wir liebevoll sagen, ist schon seit dem 23. Juni 2022 in Kraft und seit September diesen Jahres anwendbar. Ja, also es ist nichts, was jetzt irgendwie erst in anderthalb Jahren kommt, sondern etwas, was es schon gibt. Und dabei geht es, grob gesagt, ausschließlich um nicht personenbezogene Daten. Also Abgrenzung zu DSGVO ist klar, wo es nur um personenbezogene Daten gibt, geht's hier expressis verbis um Daten ohne Personenbezug. Ja, und Ziel der Verordnung, ihr erinnert euch, unmittelbar anwendbar in allen Mitgliedstaaten, im Unterschied zur Richtlinie, die erst umgesetzt werden muss. Ziel der Verordnung ist ganz grob gesagt, für einen europäischen Datenmarkt zu sorgen. Ja, und erste Frage in unserem Gutachten ist dann, wie eigentlich immer, betrifft mich das? Ist die Verordnung überhaupt auf unsere Mandantin in dem Fall anwendbar? Ja, und ich hatte ja gesagt, im weiteren Sinne öffentliche Stelle erfasst sind nicht nur der Bund und die Länder und Gebietskörperschaften, sondern auch andere öffentliche Einrichtungen, öffentliche Unternehmen. Also da fällt jedes Forstamt drunter, da fällt aber auch, fallen wahrscheinlich auch die Stadtwerke drunter, die jede größere Stadt unterhält als öffentliches Unternehmen. Und auch für unsere Mandantin gilt also im konkreten Fall der Data Governance Act.
Und was für Folgen hat das dann für eure Mandantin?
Also die Frage ist, der Governance Act, der oder die davon schon mal gehört haben, anders als es bisweilen kolportiert wird, steht sogar ausdrücklich drin in dem Gesetz, ergibt sich kein Anspruch aus dem Data Governance Act gegen die öffentliche Stelle auf Herausgabe irgendwelcher Daten, aber die Weiterverwendung von Daten, die aus öffentlichen Stellen kommen, ist reguliert. Das heißt, wenn ich als öffentliche Stelle Daten, wie gesagt, ohne Personenbezug, an ein Unternehmen herausgebe, also anonyme Daten über die Nutzung meiner Services, über die über den Stromverbrauch in meiner Kommune zu bestimmten Zeiten, wenn ich jetzt wieder an das Stadtwerk denke, ja, die Herausgabe muss diskriminierungsfrei sein und eben auch anderen Unternehmen die Nutzung der Daten ermöglichen. Das heißt, Ausschließlichkeitsvereinbarungen, ich gebe nur diesem einen Data-User die Möglichkeit, die Daten zu nutzen, sind weitgehend verboten. Ein bisschen Übergangsfristen für existierende entsprechende Ausschließlichkeitsvereinbarungen. Insofern, ja, da dürfen auch Gebühren erhoben werden. Auch die dürfen nicht prohibitiv sein, dass sich das nur manche leisten können. Letztlich geht es also darum, Daten, die verfügbar sind in der Gesellschaft, die in dem Fall in der öffentlichen Stelle verfügbar sind, für alle zugänglich zu machen und ja auch neue Geschäftsmodelle dann eben zu ermöglichen mit solchen anonymen Daten.
Und das trifft jetzt auf eure Mandantin zu?
Ja, in der Tat. Ich könnte jetzt hier nicht allzu sehr ins Detail gehen, wenn man dann sofort weiß, um wen es geht. Ein Unternehmen, was man durchaus kennt. Aber mit der Folge, dass tatsächlich dieser Aspekt, den ich gerade erwähnt hatte, auf die Mandantin in der Tat zutrifft und die jetzt halt schauen muss, wo geben wir denn überhaupt Daten an Dritte heraus und unter welchen vertraglichen Beziehungen oder welchen vertraglichen Voraussetzungen stehen steht die Herausgabe an diese Unternehmen, mit der Folge, dass sie dann eben damit rechnen müssen, dass auch andere Unternehmen kommen und sagen, hey, ihr stellt doch da dem und dem Unternehmen die Daten zur Verfügung, das wollen wir jetzt eben auch. Ja, nebenbei bemerkt, der Governance Act hat noch einen zweiten Regelungsbereich. Ja, wer bis hierhin hinten gehört hat und gedacht hat, naja, für uns greift der DGA nicht, weil wir sind ja keine öffentliche Stelle, der muss dann schon aufmerken, es gibt einen ganzen Abschnitt zu sogenannten Datenvermittlungsdiensten und hierunter können Unternehmen fallen, die sich genau zwischen die verschiedenen Akteure in so einem Datenmarkt stellen, Marktplätze, Datentreuhänder und so weiter. Und da sind ausdrücklich auch Unternehmen erfasst, die nicht öffentliche Unternehmen sind, sondern jeder, der das sich als Datenunternehmen, als Datenvermittlungsdienst geriert. In unserem konkreten Fall war jetzt auch noch ein Tochterunternehmen als Datenvermittlungsdienst anzusehen. Jedenfalls hat es unsere Prüfung ergeben, sodass wir also einen Perforce-Ritt durch den DGA gemacht haben, was irgendwie auch ganz angenehm ist, weil man dann erstmal sich einmal mit allen Vorschriften befasst hat, vielleicht nicht ganz allen, aber und ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommt, was der Data Governance Act alles so mit sich bringt. Also wer da mehr erfahren möchte, sollte mal auf unserer Website schauen. Da findet sich einen Beitrag zu diesem neuen Gesetz und auch zu dem Thema Datenvermittlungsdienste, der versucht, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Genau, überhaupt versuchen wir auf der Website jetzt immer mehr über diese EU-Datenstrategie zu informieren und zu schauen, welche konkreten Folgen das für die Unternehmen und eben auch für die öffentliche Hand da draußen hat.
Da kann ich nur jedem empfehlen, sich einmal reinzulesen.
Hey, sehr gut. Also von der Data Governance zu einem anderen, ja jedenfalls auch Data-Thema und zu unserem heutigen Gast in unserem Podcast-Zimmer sitzt zwischen Dorothea und mir Jamal Mukhabari. Herzlich willkommen, lieber Jamal, und vielen Dank, dass du dir hier heute die Zeit genommen hast, bei uns zu sein.
Vielen Dank, Martin. Ich freue mich auch, mit euch den Podcast heute zu machen.
Ich darf euch ganz kurz vorstellen, jemand, der bei McKinsey seine Karriere begonnen hat und vorher nicht BWL studiert hat, sondern Elektrotechnik, fand ich schon mal irgendwie bemerkenswert. Und dann hast du relativ schon gut Erfahrung im Gründen und Hochziehen von Unternehmen. Du hast die Regis 24, warst du dabei, du warst bei Bonify, hast du gegründet und jetzt seit ja auch schon wieder ein paar Jahren MyWage. Du bist, manchen wird es was sagen, bei der Young Presidents Organization auch noch nebenbei engagiert. Umso schöner, dass du dich heute hier zur Verfügung stellst. Ja, wir fangen gerade bei Leuten, die jetzt aus der Wirtschaft sozusagen kommen, immer gerne damit an, dass sie mal erzählen, was eigentlich ihr Unternehmen macht und wie das funktioniert. So sollten wir das hier auch handhaben, ehe wir uns versuchen abzubrechen, was MyWage macht. Magst du das vielleicht mal ein bisschen erklären und so vielleicht uns den Einstieg hier bieten?
Ja, vielen Dank. Was MyWage macht, eigentlich ist relativ einfach. Es ist eine Plattform für ein Personenkreis, der kurzfristigen Finanzierungsbedarf hat. Wir haben verschiedene Produkte, die Kunden in Anspruch nehmen können, um ihre Liquidität zu überbrücken. Ein Kernprodukt oder einer unserer Produkte ist Gehaltsvorschusszahlung, im Englischen Early Wage Access oder Earned Wage Access oder Salary Advance. Es gibt viele Bezeichnungen im Englischen dazu. In Deutschland ist das Thema relativ neu. Das ist eins unserer Kernprodukte, die wir anbieten. Allerdings haben wir weitere Produkte, die unsere Nutzer viel oder sehr stark in Anspruch nehmen. Das ist das Thema Finanzanalyse, das ist das Thema Kreditvergleich, das ist das Thema Schuldnerberatung, was wir nicht selber anbieten, aber andere. Das heißt, rund um das Thema Finanzen ist MyWage als Plattform angetreten und hat inzwischen sehr, sehr viele Nutzer.
Zielgruppe, also sind Leute, die sozusagen mit ihrem Monatsgehalt, was erst am Ende des Monats kommt, Mühe haben, sagen wir so, ne, weil sie es halt gerne die Arbeit, die sie in den ersten Woche, 14 Tagen erbracht haben, schon gerne oder es ihnen gut täte, wenn sie es auch bezahlt bekommen. Ne? Das ist ja so ein bisschen die Zusammenfassung der Zielgruppe, oder?
Das war unsere Annahme, dass am Anfang immer Leute kommen, die Probleme mit ihren eigenen Finanzen, die kommen nicht klar. Aber wir haben im Laufe der Zeit festgestellt, dass eigentlich aus allen Segmenten Leute zu uns kommen mit einem sehr, sehr hohen Gehalt, also mit einem zweistelligen Tausender Netto-Gehalt im Monat. Aber natürlich haben wir auch einige, die rund um die 500 Euro Nettogehalt im Monat haben. Die Bandbreite ist sehr groß. Und das hat uns dazu bewegt, erstmal zu verstehen, warum kommen die zu uns und warum nutzen sie unseren Dienst. Und die Bandbreite geht eigentlich sehr weit, dass viele Leute sagen, die Alternative zu euch, entweder ist es zeitaufwendig, also ich muss einen Antrag stellen, ich muss lange Unterlagen einreichen, ich muss Wochen warten, bis diese Liquidität auf meinem Konto ist. Und das, was wir anbieten, ist in der Regel viel schneller. Das ist ein Punkt. Und das andere, warum die Leute sehr stark zu uns kommen, ist die nicht nur das eine Thema, sondern in der Regel nehmen sie mehrere unserer Produkte in Anspruch und nicht ein Einzelthema. Das heißt, wir haben uns verabschiedet von dieser ersten Annahme, dass nur aus einem Segment die Leute zu uns kommen. Inzwischen wissen wir, wir haben sehr viele aus dem öffentlichen Dienst, wir haben sehr viele Leute, die im oberen Segment auch verdienen, aber wir haben auch Leute, die eher im unteren und mittleren Segment arbeiten, und für diese Leute bieten wir verschiedene Produkte an.
Und bisher seid ihr nur in Deutschland?
Wir sind nur in Deutschland und wir haben sehr stark das Angebot an die deutschen Gegebenheiten angepasst, da Leute, die in Deutschland leben, in der Regel anderes Verhalten, anderes Konsumentenverhalten an den Tag legen, als was wir es in Frankreich oder in Spanien kennen. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, dass es sich sehr stark unterscheidet von den angelsächsischen Ländern. Also in den USA und in UK sind diese Themen schon sehr, sehr lange vorhanden. Die deutschen Konsumenten sind erst jetzt, dass sie mit diesen Themen in Berührung kommen und derartige Dienstleistungen anzunehmen.
Ja, Thema Deutschland würde ich gleich mal anknüpfen. Wir haben ja in Deutschland auch hohe Auflagen, gerade auch im Bereich Zahlungsdienstleistungen oder auch die BaFin-Regulation. Jetzt mal abseits von MyWage zum Thema Bonify. Wie schwierig ist es denn, ein Startup aufzubauen, bei dem man flexibel denken muss, immer wieder die Produkte an die Kunden und die Gegebenheiten anpassen muss, dort im regulatorischen Umfeld zu bestehen und auch zu wachsen?
Ja, das ist... Wenn man ein Unternehmen startet, macht man sich alle diese Gedanken nicht, also nicht alle Gedanken. Und es gibt regulatorische Herausforderungen, die an sich eigentlich gut sind. Also man hinterfragt auch das eigene Geschäftsmodell und man guckt darauf, ob man wirklich die richtigen Talente und Mitgründer hat oder die richtigen Partner dann mit hat. Ich würde dieses Thema Regulatorik eigentlich nicht als a priori Hindernis für Startups. Es kann, also ich kenne auch einige Unternehmen, die große regulatorische Probleme am Anfang hatten und sind sehr erfolgreich inzwischen, weil die das Geschäftsmodell angepasst haben. Und ich würde fast behaupten, es gibt sehr viele Herausforderungen, die neue Unternehmen haben, die nicht regulatorisch, mit keinem regulatorischen Bezug, also die Kunden, nehmen die Dienstleistung nicht, wie man selber gedacht hat oder wie man sich gewünscht hat. Das ist eine erste Herausforderung. Man muss schon sein eigenes...
Das ist unser Anwaltsblick, der immer nur auf die Regeln guckt, die man doch gefälligst einhalten möchte. Aber klar, dass es Probleme gibt, die für alle Startups gleich sind und wahrscheinlich größer sind als die von uns antizipierten Regeln. Ist wahrscheinlich so. Ne?
Ja, am Anfang ist ja ein neues Unternehmen ist wie eine Neugeburt. Also die Freiheitsgrade sind fast unendlich. Also man weiß nicht, welche Kunden zu einem kommen. Man weiß nicht, was die Regulatorik sagt. Man weiß nicht, ob das Produkt wirklich das anbietet, was man hat. Und im Laufe der Zeit beschäftigt man sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen. Und vieles weiß man nicht. Also Martin, du erinnerst dich, du hast uns sehr geholfen, als die Datenschutzgrundverordnung eingeführt worden ist. Die war neu, die war für alle neu und die war für uns als Startup seinerzeit bei Bonify neu. Und das heißt, wir mussten nach bestem Wissen und Gewissen die AGB und die Datenschutzhinweise formulieren. Und jetzt im Laufe der Zeit verfestigt sich eine bestimmte Rechtsmeinung und die muss man auch als Startup folgen.
Ich glaube, wir dachten halt so ein bisschen, also DSGVO ist ein gutes Beispiel, weil das betraf ja nun alle Unternehmen und der Aufwand, das haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal mit verschiedenen Gästen besprochen, der Aufwand, den die Leute getrieben haben in ihren Unternehmen, um compliant zu sein, ging halt von kümmern wir uns später zu wir machen erstmal ein 100-Mann-Team und sind jetzt hier voll compliant. Ja, das heißt auch da, und da ist durchaus gerechtfertigt, wenn man jetzt nicht in den strafbaren Bereich rückt und was weiß ich, Telefongespräche aufzeichnet, ohne um Einwilligung zu bitten, ja, es war eigentlich oder ist schon vertretbar, nur das Notwendige zu machen, nur das, was nach außen bringt. Aber wenn ich auf der Kippe bin zum Finanztransfergeschäft oder zur Erlaubnispflichtigkeit, dann muss ich mich ja mehr oder weniger von Tag 1 damit auseinandersetzen, ne? Und kann nicht erstmal, also was haben wir hier für Startups? Eine App ist ja schnell entwickelt, ja, Idee, App, ran an Markt, Marketing. So, und dann guckt man später mal, ob da ein Impressum ist und irgendwie pillepalle Sachen. Ja, aber das ist so ein bisschen die bei euch die Schwierigkeit. Die können ja von einem Tag auf den anderen könnt ihr BaFin kommen und sagen, ihr braucht eine Erlaubnis, die habt ihr nicht, deshalb verbieten wir euch den Dienst. Wann besteht eine Erlaubnispflicht nach ZAG? Das ZAG ist das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz. Eine Erlaubnis nach § 10 ZAG brauchen Unternehmen, die gewerbsmäßig Zahlungsdienste erbringen. Solche Zahlungsdienste sind zum Beispiel Ein- und Auszahlungsgeschäfte, Finanztransfergeschäfte und Kontoinformationsdienste.
Ja, in der Tat ist es auch und es passiert ja auch. Ich glaube jetzt in dem Fall von MyWage, wir hatten also durch die Erfahrung im Vorfeld wussten wir ungefähr, in welchem Segment oder in welchem Terrain wir uns bewegen. Und da waren sehr viele spezifische Fragen, die wir im Vorfeld gestellt haben. Ich würde nochmal sagen, die BaFin kann auch bestimmte Sachen verbieten. Und es gibt auch gute Beispiele. Das ist nicht der einzige Erfolgs- oder Hindernisfaktor, sondern es gibt sehr viele Unternehmen, die aufgrund der Auflagen der BaFin ihr Geschäftsmodell verändert haben und sind sehr erfolgreich. Haben die es gewusst, hätten sie es so vom Anfang an gemacht, ist sehr, sehr fair. Ich würde das, wie du sagst, natürlich ist es eine große Hürde, die muss man nehmen. Aber ich würde es nicht als den Erfolgsfaktor sehen, dass es entweder it's is, make or break, sondern das ist einer der Faktoren, die man betrachten muss, wenn man mit gesundem Menschenverstand und mit juristischer Kenntnis ein bisschen daran geht, ist es sicherlich navigierbar.
Und es ist, aus Datenschutzbrille haben wir dann immer unsere, mit Verlaub, teilweise etwas schwerfälligen Datenschutzbehörden im Auge. Also ja, es gibt Behörden mit mehr oder weniger schlechtem Ruf. Ich glaube, dass man mit dem BaFin auch unsere Erfahrung aus Mandaten teilweise schon mehr und dann auch gerade als Startup anders sprechen kann, vielleicht auch als mit einer Datenschutzbehörde, wo es dann irgendwie um Kleinigkeiten geht, aber ein Riesenfass aufgemacht wird und bei euch oder?
Auf jeden Fall, auch gerade in dem Umfeld kann man ja auch immer noch viel anpassen, an bestimmten Stellschrauben drehen, Produkte anpassen und mit Auflagen und der BaFin sprechen, um eben das entsprechende Modell dann zum Laufen zu bringen. Ja. Ich denke mal, da kommt Startups auch zugute, dass sie eben so flexibel und agil agieren und eben gerade erst in der Gründung oder Erfindungsphase sind.
Ja, also wir hatten ja das Thema bei Bonify, als wir die ZAG-Lizenz ja beantragt haben. Das war für alle ein unglaublicher Aufwand und es gab wenig Vorwissen, was man, also gab es bei uns in einem Unternehmen nicht, aber es gab es noch nicht mal auf Seiten der BaFin. Und das fand ich sehr, sehr kooperativ zu sagen, okay, wir haben ja mit einem ersten Aufschlag, also böse Zungen behaupten, das war meine zweite Doktorarbeit, also so viel Papier, wie ich da produziert hatte. Aber es war kooperativ. Also man konnte dann aufschreiben und sagen, das ist das, was die Meinung ist. Und es ging hin und her. Und irgendwann haben wir in der Tat die Zulassung bekommen. Also ich fand das zwar sehr aufwendig. Es nimmt sehr viel Aufmerksamkeit auch von einem Startup, was sich dann natürlich auf andere Themen in der Zeit fokussieren muss. Nichtsdestotrotz, ich fand das sehr kooperativ, wie der Umgang der BaFin mit uns seinerzeit war.
Also gründet Fintechs, Leute, ist gar nicht so schlimm, ist gar nicht so schlimm, wie man denkt.
Ja, also ich würde gründet Fintechs und gründet andere Sachen, weil die Hindernisse und liegen auch in einem anderen Bereich und ich glaube, der Erfolg und auch das, was man lernt, es ist nicht alles Erfolg, es gibt auch Ups and Downs, die man durchgeht, sind alle prägend, sowohl das Unternehmen als auch prägen die Persönlichkeiten, die diese Unternehmen gründen. Und ich glaube, viele Lektionen, natürlich jetzt in meinem besonderen Fall viel mit Fintech, aber ich glaube, in jedem anderen Unternehmen gibt es diese auf dein Zitat, ja, gründet und versucht das am eigenen Leib zu erfahren, was es bedeutet, dann auch auf das falsche Pferd zu setzen, auf das falsche Thema oder auch auf das richtige Thema.
Ja, dann sind wir beim Thema Gründen. Wie hast du denn deine Startups finanziert?
Das war sehr unterschiedlich. Bei Regis24 war ich nicht der Gründer. Ich bin später dazu gekommen. Das Unternehmen hatte eine gewisse Größe und die beiden Gründer, die ich von früher kannte, haben mich gefragt, ob ich nicht McKinsey verlassen möchte und dann dazu käme. Und das habe ich mit großer Freude gemacht. Das war eine tolle Zeit, sagen ein Unternehmen, was sehr viele Kunden hat, was sehr viele Mitarbeiter, also es waren über 100 Mitarbeiter, nochmal zu sagen, okay, was gibt es jetzt, wie geht man dann die nächste Stufe an der Entwicklung, also von Organisationsentwicklung über Arbeitsprozesse, über neue Kunden, über neue Produkte. Das waren toll. Das haben wir sehr stark eigenfinanziert. Also wir haben versucht zu reinvestieren und wenig Geld als Gesellschafter dann rauszunehmen und zu reinvestieren. Also okay, wie kriegt man das hin? Also das war das war der Kerngedanke. Bei Bonify hatten wir am Anfang, also wir waren 4 Gründer, 2 von uns haben dann ein bisschen vorfinanziert und relativ schnell haben wir sehr große VCs aus dem Inland und aus dem Ausland, die da mit investiert haben. Natürlich neben einer ganzen Reihe von Family and Friends, die diese Finanzierung direkt mitgestemmt haben. Das waren größere Finanzierungsrunden, die wir gemacht haben. Bei MyWage das ist das Neueste und man bringt all die Erfahrung und natürlich auch das Geld, was man erarbeitet hat, mit in so eine Gründung, war eher eine Lustgründung und Freudegründung. Und dann habe ich gesagt, wie können wir wenig Komplexität haben? Deswegen habe ich, also unsere Familie, das ist nicht nur mein Geld, sondern unser Familiengeld, haben wir in die Gründung am Anfang investiert und irgendwann wurden Externe auf uns aufmerksam. Dann haben wir ein Pitch-Deck gemacht und diskutiert. Und am Ende da haben wir eine kleine Runde gemacht und aus dieser Runde sind einige Unternehmer, die mit investiert haben, zum Beispiel der Gründer von Weltsparen, von Raisin, der Gründer von Two aus Norwegen. Beide sind ehemalige McKinsey-Kollegen und glauben an diese Geschäftsmodelle. Aber auch normale Unternehmer oder auch einige meiner Freunde aus dem YPO-Umfeld haben dann mit investiert und Angelize, also ein kleiner VC, der sich auf Seed-Investoren fokussiert, da hat er auch mit investiert. Und die Frage ist, warum wir das gemacht haben, ist, es sollte keine hohe Komplexität, also die Komplexität Investor-Reporting und so zu machen, sollte gering sein. Und es sollten in dem Fall, falls wir Schwierigkeiten haben, das sollte man annehmen, diese Leute könnten uns unterstützen.
Also bist du eher ein Fan davon, den Kreis erstmal klein zu lassen und dann zu schauen, wie es sich entwickelt und dann Fremdkapital über Venture Capital Investoren reinzuholen und den Kreis zu vergrößern?
Das kommt drauf an. Also in meinem Fall war es so, es gibt natürlich viele Gründer, ich wünschte mir, ich hätte 20 Jahre ja dann auch gegründet, aber da hätte ich das Geld ja nicht. Und es kommt auf die Situation an. Natürlich ist, was schadet ist, jeder Mensch hat nur 100% Aufmerksamkeit. Oder jedes Team hat nur 100% Aufmerksamkeit. Und man muss sich im Klaren sein, wenn man viele Investoren hat und Gesellschafter, muss man X% von dieser Aufmerksamkeit denen schenken. Natürlicherweise und auch mit Recht muss man die informieren, man muss mit denen reden, das ist Geld. Und das, was man den Gesellschaftern dann widmet, zu Recht, kann man nicht auf das Geschäftsmodell allokieren. Und das hat mich dazu geführt, in den letzten Jahren sehr, sehr stark meine Aufmerksamkeit auf das Thema Geschäftsmodell, Team, Kunden, Produkt zu lenken und weniger Komplexität auf der Gesellschaft erheben.
Und damit fährst du jetzt auch besser?
Anders. Es ist anders. Mhm. Es ist anders. Ich würde sagen, jetzt ist es ein, also ich bin reifer und ja. die Themen sind reifer. Ich würde jetzt ich würde die anderen Unternehmen wahrscheinlich genauso machen mit weniger Komplexität. Also weniger Komplexität, das wäre gut gewesen. Und jetzt würde ich sagen, ja, erst wenn wir jetzt wissen, welche Kunden kommen zu uns. Die Fragen hattet ihr vorhin gestellt. Warum kommen die zu uns? Mit welchem Bedarf? Passen unser Produkt an? All das erfordert Zeit und Deep Dives, die notwendig sind, um das Richtige herauszufinden. Und dann, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt das Modell, hat sich verfestigt, dann könnten wir eine größere Runde Finanzierung, soweit notwendig, dann aufnehmen.
Ja, umso größer der Investorenkreis, umso größer auch das Streitpotenzial bei wichtigen Entscheidungen und auch bei der
Anpassung des Geschäftsmodells. Dorothea erzählt von zu Hause, aus dem Team.
aus dem Team, von meinem täglichen Umfeld, ja. Jetzt mal zu dir als Investor. Du investierst ja auch selbst viel in Unternehmen. Wie triffst du denn selbst Investitionsentscheidungen? Streng nach DD oder nach Bauchgefühl, was dich interessiert, wo du eine Zukunft siehst oder nur auf Grundlage von Zahlen? Eine Due Diligence oder auch DD kommt aus dem Englischen für mit gebührender Sorgfalt. Gemeint ist ein Prüfprozess, bei dem Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken im Hinblick auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse analysiert werden. Ergebnis einer Due Diligence ist häufig ein DD-Report, in dem die Risiken, die für das geprüfte Unternehmen bestehen und für eine Investmententscheidung relevant sind, zusammengefasst werden.
Also es ist nicht viel. Ich habe 12, 13 oder 15, das ist jetzt nicht viel.
Mehr als ich habe.
Mehr als wir beide zusammen.
Also, es ist nicht viel, es ist wenig. Also am Anfang habe ich eigentlich eher opportunistisch investiert und habe gesagt, wenn ich die Leute kenne und ich fand das Thema okay, habe ich dann investiert. Also es gab drei Phasen. Ja, so die erste Phase war opportunistisch, wenn ich Geld hatte und das Thema gut fand und irgendwas, dann habe ich investiert. Dann gab es die zweite Phase, wo ich dachte, ich habe den heiligen Gral gefunden und ich könnte jede Investition könnte sich ver-x-fachen. Also und da bin ich auf die Schnauze gefallen. Dann habe ich festgestellt, okay, ich sollte nicht das tun, wovon ich nicht verstehe oder wo ich nicht den Eindruck hatte. Und jetzt bin ich in die dritte Phase gekommen. Und das ist aktuell, werde ich häufig gefragt, aber aktuell gibt es auch Themen, die mich sehr, sehr interessieren. Also das ist das Thema also rund um Fintech und Finanzen. Aber das zweite Thema, was mich sehr interessiert, ist AI oder KI, diese Themen interessieren mich sehr stark und da habe ich in den letzten Jahren mehr Fokus drauf gelegt, in diese Bereiche zu investieren, weil A, ich mich dafür interessiere und sehe das und B, sehe ich, dass wir am Anfang einer neuen Ära in der Wirtschaft sind.
Also steigst du dann auch voll ein in das Geschäftsmodell und versuchst dich einzubringen oder sagst du, okay, ihr habt eine tolle Idee, ich stehe voll dahinter, mich interessiert das Thema, aber macht erst mal.
Ja, ich bin ein sehr passiver Investor, also sehr, sehr passiver Investor im Sinne von, ich gehe nicht an die Gründer und sage, das habt ihr falsch oder richtig gemacht. Es gibt einige Gründer, zu denen ich sehr gutes Verhältnis habe und die kommen auf mich zu und in all diesen Fällen ist natürlich, biete ich meine Unterstützung. Teilweise ist es nur das Zuhören, ist ausreichend. Teilweise ist es Problem Solving und teilweise ist es ein Netzwerk, was man hat und zur Verfügung stellt. Aber ich gehe nicht, also auch wenn die Zahlen mir nicht gefallen, gehe ich nicht dahin und sage, was habt ihr denn da gemacht?
Das ist natürlich das Schöne, wenn du, machen viele Investoren, dass sie auch irgendwie ihre eigene Unternehmung haben und auch wissen, was es bedeutet, nervige Investoren zu haben. Nervig, aufdringlich, nachfragend, helfend, ist ja alles fließend. Aber insofern ist es ja dann konsequent, dass du dann, wenn du auf der anderen Seite bist, dann dich auch leicht führen lässt und da bist, wenn sie Fragen haben, aber dann eben da jetzt nicht alle 14 Tage anrufst, was ist denn da los? Eure Zahlen sind ja schade. Ja.
Ja, ich meine, ein Reporting, ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, auch wir machen jetzt ja auch Reporting, aber ich habe für mich entschieden, das ist das Reporting, was wir intern haben. Und einen Teil davon geben wir an unsere Investoren 1:1, ohne irgendetwas, sondern mit einem Kommentar oder mit einem kleinen. Natürlich ist es sinnvoll für einen selber, immer wieder innezuhalten und zu sagen, wo stehen wir denn eigentlich? Und das ist sinnvoll. Das rate ich auch den Gründern, dass sie sich selber im Klaren darüber sein sollten, wo die stehen. Und das mache ich aber auch für uns intern genauso.
Ja. Ja, spannend. Du hast KI angesprochen. Du bist KI interessiert, wer nicht? Jede zweite Folge hier ist KI. Jetzt jedenfalls bei dem Digital Data Team ist jedes zweite Mandat KI. Also ja, manches ist Big Data von früher, manches ist auch einfach Software, aber jedenfalls kommen die Mandanten und sagen, es sei KI. Inwieweit siehst du das für euer Geschäftsmodell jetzt bei MyWage als Thema? Nutzt du das? Wie näherst du dich? Wo sind die Einsatzfelder?
Also ich muss ein bisschen weiter zu sagen, nutzt das Team KI oder AI jeden Tag? Ja. Wir nutzen KI und AI jeden Tag, nur um Beispiele zu geben. Also wenn wir für die Webseite Content produzieren, dann produziert man zuerst irgendein Skelett und lässt man AI drauf gehen und dann bekommt man einen neuen Entwurf und noch einen neuen Entwurf. Und wenn ich überlege, was es für eine Arbeitserleichterung, nicht nur Arbeitserleichterung, sondern Zeitersparnis damit einhergeht, ist enorm. Also die Anwendung ist sehr, sehr, sehr einfach. Das Zweite, wenn wir irgendwelche Marketing-E-Mails machen, dann lassen wir es natürlich auch durch AI durchgehen und dann kriegen wir auch Tipps und Hinweise, wie man es nutzt. Der dritte Aspekt, worauf du vielleicht zielst, ist, nutzen wir das für das Thema Finanzen, also für das Produktportfolio, was wir haben. Das nutzen wir noch nicht. Das hat auch natürlich verschiedene Gründe. Das eine ist, wir sind sehr beschäftigt mit der Optimierung des eigentlichen Produktes, mit der Plattform, um das Richtige für die richtigen Kunden dann anzubieten, also das Passende anzubieten. Und wir haben natürlich einige Tests gemacht, also um zu sagen, kann das für unsere Kunden interessant sein? Und dann haben wir mit anonymisierten, oder damit meine ich nicht pseudonymisierten, sondern anonymisierten Daten, getestet, was sagt uns, also wenn wir Banktransaktionen, also das, was auf dem Bankauszug wäre, auf dem Kontoauszug wäre, und da haben wir 30 bis 60 Stück dahingeschickt und haben gesagt, AI, was sagst du uns dazu? Und erstaunlicherweise kommen unglaublich gute Antworten zurück. Und dann haben wir das mehrfach gedreht. Also teilweise haben wir diese Datensätze kuratiert. Also wir haben die selber generiert und hingeschickt und da haben wir gewartet, was da kommt. Ist unglaublich gut, was da kommt. Also an Hinweisen, wie man Geld sparen kann, wie man anlegen kann. Das kann auch von dem Allgemeinen bis ins sehr spezielle, also sehr konkrete Hinweise machen. Also nimm kein Taxi, sondern nimm einen öffentlichen
Uber. Einen Uber. Die BVG.
Vielleicht ist Uber mit einem Gutschein nutzen, könnte auch günstig genau sein. Und das andere Thema ist, was du oder ihr beide angesprochen habt, ist das Thema Datenschutz oder wie geht man damit um mit Einwilligung. Das sollte auf soliden Füßen stehen. Also bevor wir das nächste Thema an Komplexität nehmen, haben wir es für uns ausprobiert und es sieht sehr erfolgversprechend aus oder sehr interessant auch für die Kunden, die wir haben. Aber wir haben es noch nicht live oder wir haben noch nicht mit Echtdaten es versucht. Das ist irgendwann in den nächsten, weiß ich nicht, 9 bis 12 Monaten wird ein großes Thema für das Team. Das steht auch auf der Roadmap drauf.
Ja. Okay. Ganz kurzer Werbeblock, genau die Themen, die du angesprochen hast, werden wir auf unserem KI-Tag besprechen. Ja, also als hätten wir uns abgesprochen, das Thema Content Creation mit KI, da stellen sich urheberrechtliche Fragen, da stellen sich die Frage, wer hat Rechte an den Produkten, die da raus oder an den Ergebnissen, die da rauskommen. Datenschutz und KI natürlich, können wir gleich nochmal kurz einen Schwenk machen. Haftung, was ist, wenn da jetzt irgendein Unsinn rauskommt und ihr den Kunden empfehlt, Tor-Hotels zu nehmen oder später zu buchen und das ist aber stellt sich als Unsinn heraus. Was ist eigentlich da? Ist die Lage eigentlich klar? Müsst ihr halt gerade stehen. Was können eure Kunden dafür, wenn ihr euch KI bedient, die es nicht auf dem Kasten hat? Ne? Genau, 30.11. Ich glaube, es gibt keine Plätze mehr, aber wer mag, kann es trotzdem mal probieren, sich da bei uns anzumelden, einfach mal auf der Website schauen. Genau, Datenschutz hattest du gesagt, hindert euch noch ein bisschen daran, mit echten Daten zu arbeiten, weil man sich sicherlich überlegen muss, womit auf welcher rechtlichen Grundlage können wir jetzt Dritte, ich weiß nicht, ob ihr mit ChatGPT gearbeitet habt bis jetzt oder ist ja auch ein bisschen egal, welches System, aber Dritte mit Echtdaten arbeiten lassen. Ne, da muss man dann sicherlich ran und schauen, ob man es mit einer Einwilligung, also oder anders gesagt, um eine Einwilligung wird man wohl nicht rumkommen. Ja, dann ist nur die Frage, wie klar und deutlich die dann entsprechend ausfällt.
Ja, also du hast ja zwei Themen angesprochen, ich habe dir einmal zugehört, jetzt neuerdings als das Thema um die Bilder, die mit AI produziert worden sind. Also da hast du in irgendeinem, ich weiß nicht, ob ein Podcast oder YouTube oder irgendwas, wurde die Frage an dich gestellt, wem, also gibt es IP-Rechte an den Bildern, und du hast sehr klar, nee, gibt es nicht, also die sind frei verfügbar. Und das ist der einzige Teil, den ich mir abgespeichert habe. Also wenn wir Bilder produzieren, gibt es nicht, vielleicht ist auch falsch, das weiß ich nicht.
Nee, das ist schon richtig. Ja. Die Frage ist aber nicht so sehr, dürft ihr die denn nutzen, sondern dürfen andere diese wiederum verwenden, obwohl ihr euch Mühe gegeben habt und in einem langen Prozess den idealen Prompt für eure Blogbeiträge und eure Bilder herauskristallisiert habt. Und da vielleicht auch bezahlt habt dafür, dass die KI das macht. Und ja, wenn es aber ein Bild ist, was ausschließlich KI generiert ist, dann gibt es auch die ersten Gerichtsentscheidungen, wie immer natürlich erstmal aus Amerika, die aber bei uns so ähnlich ausfallen würden. Ja, wenn dort nicht die geistige Schöpfung am Start war, sprich kein Mensch mehr was damit gemacht hat, dann nutzt dir das reine Prompting nix. Dann sind die Bilder gemeinfrei, würde man sagen, können die alle verwenden. In der Realität ist es möglicherweise ein Scheinproblem, weil man den Bildern ja nicht ansieht, ob ihr da jetzt noch anschließend sehr viel damit gemacht habt. Und dann, wenn es hinreichend, wenn sozusagen in der Bearbeitung wieder eine eigene Schöpfung liegt, bist du wieder bei, naja, ist vielleicht doch geschützt. Also insofern stimmt es weiterhin. Irgendwann wird es wahrscheinlich mal ein Recht, wird man das Gesetz anpassen, und so wäre jedenfalls mal meine Prognose, und so eine Art Leistungsschutzrecht für KI-generierte Inhalte erstellen, damit man da auch Invests reintut. Ne? Das macht ja keinen Sinn, sich dann damit zu befassen, wenn man damit kein Geld verdienen kann. Ja, also deshalb ist so ein bisschen die Frage, ob sich da nicht am Gesetz irgendwann mal was tut.
Ja, das ist, also ich meine, wir gucken da drauf, wir machen die Welt nicht komplexer für uns aktuell, als sie ist, sondern wir nehmen die Sachen so, wie sie sind. Wir versuchen uns abzusichern, wo es möglich ist. Und das wird dann im Laufe der Zeit das konkreter werden. Das andere Thema, was du angesprochen hast mit Finanzdaten und ChatGPT oder anders, da machen wir uns natürlich die Welt komplexer, weil da geht es um sensible Daten. Wenn wir die da hinschicken, dann sollte es ordentlich Einwilligung geben, und diese Einwilligung muss so spezifisch sein und so klar sein, transparent sein für den Kunden, dass wir wirklich mit gutem Wissen und Gewissen diese Daten dann dahin schicken können und machen. Das ist noch nicht, also wir haben diese Dienstleistung noch nicht, aber das würden wir nur dann machen, wenn es geklärt ist, wie die Einwilligung dann stattfindet, weil auch zu Recht können die Kunden fordern, dass man die Datenschutzregelung auch einhält und auch informiert darüber, was mit den Daten passiert.
Genau, also da ist halt der Devil in the Detail. Ja, wie detailliert muss man das machen? Ihr habt jetzt anders als andere nicht das Problem mit der Freiwilligkeit, solange wie ihr auch den Dienst anbieten könnt ohne diese Einwilligung. Das ist ja in Ordnung. Wenn man es koppeln muss, wird es dann wieder schwierig. Ein anderes Thema möchte ich noch ansprechen. Ich habe eine Stellenanzeige von euch gesehen, wo ihr nach, ich glaube, Teamlead, No-Code oder Low-Code-Developer sucht und einen Artikel, den du irgendwie mit Kollegen gemacht hast, auf LinkedIn gesehen, wo ihr euch ein bisschen auslasst dazu, welche Änderungen es geben wird im Markt, welche Möglichkeiten das eröffnet. Wir hatten ja ganz vereinzelt jetzt aus IP-Sicht mit No-Code-Sachen zu tun. Vielleicht erklärst du erstmal, was es ist, worum es da geht und wo und dann sprechen wir mal ein bisschen über, was folgt daraus, wie weit das Veränderungen gerade in eurem Umfeld bringt.
Ich glaube, No-Code ist sehr, sehr weit gefasst. Also natürlich, die meisten kennen auch No-Code von Shopify. Also es ist natürlich keine No-Code-Plattform, aber es ermöglicht jedem, natürlich steht Code dahinter, aber es ermöglicht sehr viele Shop-Betreiber einen eigenen Shop, ohne zu programmieren.
Ja, WordPress ist ja in gewisser Weise Low-Code.
Oder exakt, No-Code. Ja, exakt, ja, exakt. Also wir kennen Wix oder WordPress.
Zimdo und so weiter, ja.
Genau, das ist, all diese Sachen sind mit sehr wenig oder mit gar keinem Code, dass man ein eigenes Dienstangebot online stellen kann. Jetzt geht's die nächste Stufe. Kann man auch kann man das Backend, also das, was, wo die Software, also ist es eine Software und nicht nur eine Webpräsenz darstellen. Und das heißt, es gibt Geschäftsprozesse, die abgebildet werden. Es gibt Daten, die gespeichert werden. Es gibt auch eigene Workflows, die in dieser Software dann stattfinden, was normalerweise eine Kooperation zwischen Frontend-Entwicklern, Backend-Entwicklern, DevOps und noch Product-Leuten kommt so ein Produkt zustande mit sehr vielem Aufwand, weil man alles selber kuratieren muss. Natürlich hat man damit auch alle Freiheitsgrade. Jede Farbe kann dargestellt werden, jeder Geschäftsprozess kann gemacht werden. Also alle Freiheitsgrade. Aber der Aufwand ist groß. Die letzten Jahre sehen wir No-Code-Anbieter, also Plattformen, und das entwickelt sich auch. Das ist kein statischer Prozess, sondern die quasi, man hat eine Art PowerPoint, also es ist nicht so, also sieht wie PowerPoint, und man bildet die Geschäftsprozesse ab in diesem Editor. Aber hinter den Geschäftsprozessen stehen auch Datenbankeinträge, Abfragen, Analysen, die man da hat. Und die werden komplett abgebildet im Backend. Und am Ende hat man eine Software, eine lauffähige Software mit diesem No-Code, mit sehr, sehr wenig Code oder gar keinem Code. Und das erlaubt, das ist zumindest unsere Sicht der Dinge, erlaubt das Ausprobieren von vielen Geschäftsmodellen, wo man früher mit großem Aufwand erstmal testen muss, ob da dieses Geschäftsmodell wirklich funktioniert oder nicht funktioniert. Kann sein, dass nach dieser ersten Phase MVP oder wenn man getestet hat, dass man zu Code oder zu mehr Code kommt. Aber zumindest erlaubt es schon mit wenigem oder mit einem überschaubaren Investition, mit einer überschaubaren Investition zu testen. Kommt dieses Produkt überhaupt an? Muss ich das nochmal anpassen und drehen? Und das ist das, was wir eigentlich schon vom Anfang an als eins der Kernprinzipien gemacht haben. Überall, wo wir nicht Code schreiben müssen, machen wir No-Code. Und da, wo wir Code machen, also da gibt es viele Analytics, also wir machen sehr viele Analysen im Hintergrund, das geht noch nicht so mit No-Code. Also das heißt, wir ziehen diese Daten, wir analysieren die und spielen mal die wieder zurück zu den Kunden.
Das verkürzt dann natürlich auch den Markteintritt bei neuen Startups und drückt die Schwelle ja auch zum Markteintritt, wenn man viel schneller an den Markt kommt und auch wirklich, wie du schon gesagt hast, viel testen kann. Das ist ja eigentlich im Prinzip wie Lego für Software.
Ja, du sprichst eigentlich das Richtige an. Also es erfordert immer noch Aufwand. Es ist immer noch, man muss sich Gedanken machen über das Geschäftsmodell, aber man kann, die Zeit zwischen Idee und Live ist kurz. Und das andere ist, wie viel Geld muss ich investieren, um zu testen, ob da, natürlich muss nicht alles die Superfarbe sein, muss nicht alles, aber ich kann sehr schnell testen. Das heißt, auch Teams, und das ist ja der eine Aspekt, hat man immer gesagt, wer ist denn der Tech-Co-Founder? Also Tech-Co-Founder hat man immer diese Frage gestellt, wer ist das im Team? Und Teams, die keinen Tech-Founder hatten, schwieriger, ist nicht unmöglich. Es gibt sehr viele erfolgreiche Beispiele. Aber man hat immer gefragt, wer ist denn der Tech-Founder oder Co-Founder, um das zu machen? Inzwischen, glaube ich, ist es nicht mehr eine notwendige Voraussetzung, dass man einen Tech-Co-Founder hat. Also man kann, wenn man die Geschäftsprozesse gut versteht, wenn man Leute hat, die diese No-Code bedienen kann, kommt man sehr, sehr weit mit der Evaluierung, ob das Geschäftsmodell funktioniert oder nicht. Und man braucht keinen Tech-Founder. Bleibt es 4, 5 Jahre, aber das ist im Prinzip am Anfang egal. Ich brauche das am Anfang alles nicht, sondern ich muss erstmal zusehen, dass meine Geschäftsidee so gedreht und geändert und angepasst wird, dass letztendlich die Kunden das Sagen haben, ob die das nutzen oder nicht nutzen und nicht, was mir gefällt.
Ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die jemand von Copycats steigt natürlich auch, ne, weil du natürlich du könntest ja sogar abwarten, ob das funktioniert, was andere machen, deine Idee oder deren Idee, und dann schauen, okay, das scheint gut zu sein, ich habe noch den kleine Idee, um das besser zu machen, und kann dann mit noch weniger Aufwand, gut, man sieht natürlich nicht alle Daten von außen, aber mit noch weniger Aufwand dasselbe machen. Das ist ja
zutreffend, also das ist zutreffend, es erlaubt viel Copycats. Wenn man sagt, jede Copycat kann so erfolgreich oder erfolgreicher als das Original. Ein Unternehmen ist ein komplexes Konstrukt, und das hat mit der Positionierung zu tun, das hat mit dem Team zu tun, das hat mit der richtigen Zeit, also ich komme zur richtigen Zeit. Es gibt auch First-Mover-Advantages, die man auch, also ich würde absolut richtig, was du sagst, das ist da, Copycats sind erlaubt, aber das ist nicht der Erfolgsfaktor, sondern es gibt viele Erfolgsfaktoren für Startups, und die Software würde ich nicht als der Erfolgsfaktor ansehen.
Es gibt ja sowieso immer wieder Copycats, gibt's, ob man mit Code schreibt oder eben auch No-Code-Website online geht. Also von daher ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen wie der alte Spruch, Konkurrenz belebt das Geschäft.
Stimme ich zu. Also auch das eine, wie du sagst, Konkurrenz belebt. Also je mehr Geschäftsmodelle gibt es mehr Markt. Also es gibt, das kennt ihr ja vielleicht aus dem Orient, das nennt man das Bazar-Prinzip. Also das Bazar-Prinzip ist, da hat man sich gefragt, warum gibt es Goldstraße und Gewürzestraße und was auch immer. Weil man wusste, wenn man was einkaufen will, ist man in die Goldstraße gegangen. Ja. Und jeder dieser Händler hat sich gefragt, okay, was muss ich denn anbieten, damit ich die Kunden dann anlocken kann? Und das führt dazu, dass immer das Angebot besser wird. Und das gilt natürlich in der digitalen Wirtschaft. Je bessere Angebote gibt, desto mehr fragt man sich, habe ich noch das richtige Angebot? Muss ich mich anpassen? Was muss ich denn ändern, um weiterhin den Kunden die Dienstleistung anzubieten, die sie gerne hätten? Und das, ich finde das ja sogar sehr belebend, auch für einen selber.
Was es halt schon braucht, ist die Plattform, ne, dahinter. Und du sagst ja jetzt, im Fintech-Bereich ist sozusagen eine besondere Entwicklung in diese Richtung, dass es eben für Prozesse, die man früher mühsam selber programmieren musste, Plattformen gibt. Woran liegt es, dass das, also ist es einfach so viel Markt da, dass sich das lohnt, die kommen ja nicht mit No-Code aus, eine Plattform zu bauen, um, was weiß ich, ein Open Banking, eine API zu bauen, die man dann einfach halt nutzen kann. Warum ist es in eurem Fintech-Bereich, gut, die Legal Techs würden wahrscheinlich sagen, ist bei uns genauso, es gibt eben auch schon Plattformen, um das nutzen zu können, aber warum kommt jetzt gerade dieses Movement seit ein paar Jahren?
Nee, wie immer, das sind verschiedene Entwicklungen, die es erlauben. Also Remote hätten wir uns auch nicht vorgestellt ohne die technologische Entwicklung, dass man auf einmal miteinander arbeiten kann. Und die Technologien sind erlauben es aktuell, dadurch, dass vieles in die Cloud gewandert ist, dass die Leute sich dran gewöhnt haben, Software nicht immer alle selber zu schreiben. Die API, also du sagst mit von Open Banking, natürlich nutzen sehr, sehr viele Unternehmen inzwischen Embedded Finance und programmieren das nicht mehr selber, sondern die nutzen auch Dienstleistungen von Dritten und sagen, okay, warum soll ich das Gleiche nochmal selber machen? Ich nutze jemanden, der sich darauf spezialisiert hat, auf einzelne Dienstleistungen, also wie Open Banking. Aber es gibt es im Kreditkartenbereich, es gibt es in allen Bereichen, dass man einen Anbieter für ein Vertical nimmt und sagt, ich integriere das in meine Dienstleistung und ich muss nicht alles selber machen. Mhm. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren immer mehr, viel mehr sehen als früher. Und das hat natürlich mit den Rahmenbedingungen zu tun, dass es inzwischen Plattformen gibt, also technologische Plattformen gibt, die sowas erlauben. Also die es ermöglichen. Und es gibt reifere Produkte am Markt. Also wenn du jetzt inzwischen, also Payment kennen wir ja alle. Payment, früher hat man jedes Unternehmen eine eigene Payment-Lösung gebaut. Also was für ein riesiger Aufwand. Inzwischen ist es ein Plug-and-Play. Also man bindet einer dieser Payment-Dienstleister ein und auf einmal hat man alle Zahlungsarten in seinem eigenen Shop. Das heißt, da sehen wir schon große Bewegung und die hat auf Konkurrenz, Anbieter, Akzeptanz in den Märkten. Und wir haben einen bestimmten Reifegrad erreicht, der es jetzt ermöglicht, sowas an den Markt zu bringen.
Jo, da ich gucke in die Runde. Ich glaub, das ist ein gutes Schlusswort schon. Der Reifegrad, die Märkte findet und neuere Entwicklungen, neuere Startups vielleicht auch ermöglicht, einfach auf dem aufzusetzen, was es schon gibt und Plattformen zu nutzen, ob es Payment ist, ob es eben Backend-Entwicklungen sind, und das ist sicherlich ein bisschen mehr als noch früher. Jo, damit ist Folge 44 von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien, am Ende angekommen. Ja, wie immer mein Hinweis auf unsere Website, auch auf den Podcast-Player, wo ihr gerade diese Folge gehört habt, zu gucken, welche Folgen es vielleicht da noch gibt, die euch interessieren. Wir haben zum Beispiel letztes Mal gesprochen über Ransomware as a Service. Im eher dunkleren Bereich des Internet gibt es also auch. Auch dazu haben wir eine Folge gemacht. Und dann hatte ich eingangs schon erwähnt, es lohnt sich in diesem Jahr noch ein bisschen zu gucken nach weiteren Folgen. Wir haben noch eine Sache vor, die, glaube ich, ganz cool wird. Ich will es nur noch nicht verraten, weil ich nicht sicher bin, ob ich es auf die Beine gestellt bekomme. Aber möglicherweise bekommen wir das hin. Ja, euch vielen Dank, Dorothea, dass du hier das erste Mal dabei warst.
Ja, danke für die Einladung.
Und Jamal natürlich. Ganz tolle Einblicke in das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, was ihr jetzt macht mit MyWage. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke dir, Dorothea. Martin, vielen Dank. Das ist toll. Ein Privileg, bei euch zu sein.
Prima. Das lasse ich gerne bestehen. Tschüss, macht gut. Tschüss.
Tschüss. Thank you.